Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Bei uns gibt's heute Hochspannung. Jubel trifft auf konzentrierte Stille. Das ist das Olympiafinale im Badminton. 2012, kurz bevor die Badminton-Legende Lin Dan zum zweiten Mal Olympiasieger wird. Da tobt die Menge. Lin Dan ist in der Badminton-Welt eine echte Kultfigur. Es gibt einen Comic über ihn, es gibt Gedichte, es gibt millionenfach geklickte YouTube-Clips. Und jetzt hört er auf. Wir nehmen das zum Anlass und schauen mal, welche Rolle Badminton in der Popkultur eigentlich generell spielt und was für Fankulturen es da so gibt, von denen wir in Deutschland vielleicht gar nicht so viel wissen. Sprechen wir in 10 Minuten ausführlich drüber. Ich bin Massimo Majo. Hallo. Ja, was ist besser? Klassik oder Moderne? Sollen Architekten lieber immer wieder Neues bauen oder sollen sie eher das Alte bewahren, restaurieren, vielleicht sogar nachbauen? Ist eine riesige Frage, ein beliebter Streit, bei dem jetzt sogar die Fäuste flogen vor dem Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Und nicht irgendwer hat dazu geschlagen, sondern der Direktor des Museums, höchstpersönlich. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat das alles verfolgt. Nikolaus, nochmal zum Einordnen. Erstmal, wer hat da genau wen gehauen?
Ja, das ist ziemlich kompliziert. Man muss ja dabei zwei Sachen im Hintergrund haben. Restaurieren, bewahren und nachbauen sind ja drei ganz unterschiedliche Faktoren des Bauens an sich. Und da tobt tatsächlich seit 30 Jahren die Debatte in Deutschland sehr, sehr heftig und auch rhetorisch sehr heftig. In diesem speziellen Fall gab es eine Debatte im Deutschen Architekturmuseum am vorvergangenen Dienstag, die Corona-gemäß nur mit den dort Debattierenden und dann online stattfinden sollte. Allerdings sollten eben auch Journalisten freien Zutritt haben. Diesen freien Zutritt hat dann unter anderem eben auch ein Matthias Münzer aus Mainz verlangt, der selbst ernannter Architekturkritiker und Journalist ist. Beides sind keine geschützten Berufsbezeichnungen, also kann man das machen. Er ist außerdem übrigens Immobilienmakler und ausgesprochen aktiv im ganzen Bereich so nachbauhistorische Fassaden. Der hat sich also quasi dort angemeldet als Journalist, wurde dann aber im Museum enttarnt, könnte man sagen, vom Direktor Peter Kocherler-Schmal und des Hauses verwiesen, mit Verweis auf das Hausrecht. Das ist Herrn Schmal absolut zuzubilligen. Daraufhin hat sich Herr Münze gewehrt, nämlich wollte nicht rausgehen, und dann unterscheiden sich dann die Darstellungen. Nach seinen Angaben wurde er vom Direktor des Hauses an den Haaren gerissen und zu Boden geworfen. Das Museum hingegen sagt, dass er sich so gewehrt habe, dass er eben stillgestellt werden musste, außerdem den Hausmeister in die Hand gebissen habe, Herrn Kocherler-Schmal die Hand, die Maske abgerissen hat und ihn angeblasen hat. Das ist in den aktuellen Zuständen tatsächlich fast schon eine Körperverletzung. Mhm. Und dann habe eben Herr Münzer außerdem noch Herrn Kocherler-Schmal geohrfeigt. Und eine Ohrfeige, das ist so etwa das Schlimmste, was man überhaupt machen kann in der Öffentlichkeit. Das ist ja die Ankündigung dessen, ich möchte jetzt gleich ein Duell führen.
Also ziemlich heftige Geschichte, wenn man jetzt mal die Prügelei an sich beschreibt. Kommen wir nochmal zum Hintergrund, also jetzt der Architekturhintergrund. Worum geht's da?
Na, es geht eigentlich, also der sachliche Anlass ist ganz einfach. Es dreht sich um die Zukunft des Theaterbaus in Frankfurt. Das ist ein hochbedeutender Bau der Nachkriegsmoderne, super elegant, eine unglaublich schöne Architektur, vor allem dieser ganze Foyer-Trakt, ganz zierliche, schlanke Architektur, die allerdings ziemlich marode ist. Darüber sind sich alle ziemlich einig. Die Frage ist, wie restauriert man jetzt diesen Bau der Nachkriegsmoderne? Was, wenn dieser Bau, sagen wir mal, aus der Kaiserzeit wäre, überhaupt gar keine Frage wäre, dann würde man den restaurieren. Also restauriert man ihn, fasst man ihn in modernen Formen neu und ertüchtigt damit gleichzeitig die Baustruktur. Das sind zum Beispiel viele Leute, die sagen, hallo, wir müssen mal aufhören mit diesem ganzen ständigen Abreißen und Neubauen, weil das so viel Energie und Material verschwendet. Oder, dafür ist offensichtlich Herr Münze ganz heftig engagiert, bauen wir die Fassaden des Schauspielhauses von 1902 nach, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Das sind ganz scharfe Debatten, die da geführt wurden, und eine ganz grundsätzliche Frage eben, wie gehen wir eigentlich mit unserem historischen Erbe um, was du vorhin erwähnt hattest, diese ganze Frage, wollen wir nachbauen, wollen wir bewahren, was vorhanden ist, oder wollen wir eben einfach auch mal eine ganz neue Fassung schaffen? Das sind ja drei Positionen, die durcheinander nebeneinander stehen.
Genau, das ist ja auch ein Streit, der an schon so vielen Orten geführt worden ist, in Berlin mit dem Schloss zum Beispiel, aber es war bisher noch nie ein Grund, sich zu verprügeln deswegen. Was ist denn diesmal anders?
Ja, also die Prügelei ist wirklich schon mal eine neue, wenn man so will, Diskussionsform. Also es ist keine Diskussionsform, es ist ein vollkommener Skandal. Aber das zeigt eben, es geht hier überhaupt gar nicht mehr um Sachargumente. Zumindest Herrn Münze ging es in diesem Fall nicht um Sachargumente. Sonst hätte er ja auch nicht versucht, sich in diese Debatte einzuschleichen. Sondern es geht darum zu behaupten, das, was ich sage, ist richtig. Und alles andere ist falsch. Und alle anderen lügen, betrügen etc. Und da dreht es sich auch um die Macht durchzusetzen, was man eben selbst für richtig hält. Und zweifellos, das Deutsche Architekturmuseum ist in deutschen Architekturdebatten ein ganz großer Machtfaktor. Die sagen schon, was sozusagen richtig und falsch ist, aber sagen es natürlich als Diskussionsbedarf. Und solche hochideologischen Debatten, die können durchaus auch früher schon mal handfest ausgetragen werden. Berühmt ist die Geschichte des eher ja friedfertigen heiligen Nikolaus. Der hat mal in einer theologischen Debatte einen andersglaubenden Direktor einfach geohrfeigt auch. Und genau das ist das Problem. Hier geht es um eine Debatte um Schwarz und Weiß und um richtig und falsch. Da geht es gar nicht mehr darum, hallo, könnte der andere eventuell auch recht haben und einfach eine andere Position haben als ich.
Das ist so ein bisschen ein Spiegel von einer allgemeinen gesellschaftlichen Debattenkultur, dann wie du das beschreibst. Ist es letztlich aber auch ein Zeichen dafür, dass jetzt auch in Architekturdebatten das vielleicht generell radikaler geworden ist und vielleicht auch noch radikaler werden wird?
Also es geht auf jeden Fall auch unter anderem um Marktbeherrschung. Also nicht umsonst ist da ja ein Immobilienmakler beteiligt. Aber und man muss auch sehen, Architekten haben sich rhetorisch nie was geschenkt. Ja, also um 1900 wurden die Leute, die Ornamente an den Fassaden haben wollten, von Loos als vollkommen unmoralische Perverslinge beschimpft. Und das Bauhaus wurde als kommunistisch angegriffen und als Stätte des Gruppensexes. Und Satteldächer nach 1945, die wurden erstmal als kryptofaschistisch bezeichnet durch die Bank. In den 1990ern musste sich Hans Stimmern als der Berliner Senatsbaudirektor, der eben auf eher konservative Fassaden gesetzt hat, als Diktator beschimpfen lassen von Leuten wie Daniel Liebeskind oder Rem Koolhaas. Die haben ihn der übelsten Gesinnungen verdächtigt. Also sie haben nicht direkt Diktator gesagt, sie haben gesagt, also das geht überhaupt gar nicht, das ist hier eine totalitäre Herrschaftsform. Also kürzlich hat die Architekturzeitschrift ArchPlus ein ganzes Heft herausgebracht über sogenannte rechte Räume, in denen behauptet wurde, dass jeder, der nicht einer wie auch immer definierten Avantgarde-Architektur folgt, dass der gleich rechter ist und Nationalist und konservativ, wo dann eben selbst der eigentlich eher betuliche Hans Kollhoff mit seinem Walter-Benjamin-Platz in Berlin, das ist eine sehr neoklassizistische Anlage, in den Verdacht kam, eine faschistische Ideologie zu transportieren. Das ist wirklich vollkommener Unsinn. Aber man muss andererseits auch sagen, dass jemand unter der Vortäuschung eines Journalistenstatus versucht, in eine öffentliche Institution reinzukommen, diese öffentliche Institution damit zu diskreditieren als einen Ort, an dem gar nicht offen debattiert werden kann, dann eine Prügelei entsteht, weil diese Institution eben ihr Hausrecht ausüben will, das sind Situationen, die kennen wir aktuell eigentlich nur von Parteitagen der AfD.
Das sagt unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau zu diesem eskalierten Architekturstreit vor dem Architekturmuseum in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ab aufs Badmintonfeld.
Lin Dan has done it again.
So klang das bei den Olympischen Spielen 2012.
Malaysia's hearts are broken.
Als Lin Dan zum zweiten Mal Olympiasieger im Badminton geworden ist, der legendärste Badmintonspieler aller Zeiten. Aus China, fünfmal Weltmeister ist er auch geworden, wurde gefeiert weltweit. Zu seinem Karriereende, das er dieses Jahr bekannt gegeben hat, gibt es einen Comic über ihn. Badmintonspieler schreiben ihm Gedichte. Das ist ein großes Phänomen, auch für die Popkultur und ein Phänomen, mit dem sich der Literaturwissenschaftler Wolfgang Hottner bestens auskennt. Herr Hottner, erstmal, Sie spielen auch selbst Badminton. Wie würden Sie das denn beschreiben? Worin besteht die große Faszination für diesen Sport?
Also ich würde sagen, Badminton ist ein extrem facettenreicher Sport. Es braucht Ausdauer, Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit natürlich auch, mentale Stärke und Intuition. Schaut man sich die Bewegungen und Schläge der Top-AthletInnen an, verbinden sich darin scheinbare Gegensätze. Aggressivität und Zartheit, Eleganz und Kraft kommen zusammen, aber auch Kontrolle und Leichtigkeit. Und es ist vor allem diese schwerelose Leichtigkeit, das scheinbar Mühelose in den schönen Spielzügen, das mich am Badminton fasziniert. Also diese Ästhetik des Badminton ist, wenn Sie so wollen, eine der Leichtigkeit, in der Körper fast zu schweben beginnen und alles Schwerfällige von ihnen abzufallen scheint. Für einen schlechten und mittelmäßigen Freizeitspieler wie für mich ist das meistens unmöglich und es bleibt mir meistens verwehrt.
Aber da hört man auf jeden Fall den Literaturwissenschaftler durch, der das sehr schön beschreiben kann, diese Faszination. In Deutschland ist es ja so, dass Badminton schon ziemlich eine Nischensportart ist, also so richtig spezifisch was zuordnen, ist da schwer, auch so milieumäßig oder so. Wie würden Sie das sehen? Kann man dem irgendwas zuordnen?
Das ist ein interessanter Punkt, denn zumindest in Deutschland gibt es eigentlich keine spezifische Badminton-Klientel. Erzählt man anderen davon, dass man jetzt Badminton spielt, kommt meistens überhaupt keine Reaktion. Ich selbst bin erst spät zum Badminton gekommen und merke eigentlich das Unaufgeregte, Unexzentrische und, wenn Sie so wollen, Normcore-hafte an diesem Sport. Also der Glamour von Golf oder irgendwie die Abenteuerlichkeit von irgendwelchen Extremsportarten fehlt beim Badminton ja völlig. Badminton hat vielleicht, wie auch Tischtennis, etwas Klassenloses. Das liegt vielleicht auch daran, dass das Equipment vergleichsweise billig und die körperlich-motorischen Voraussetzungen eigentlich sehr niedrig. Das Badminton erlaubt auch noch im fortgeschrittenen Alter Erfolgserlebnisse, die sich, glaube ich, beim Skifahren oder beim Tennisspielen nicht mehr einstellen. Also man muss nicht als Kind.
Kommen wir vielleicht nochmal auf diesen großen Spieler zu sprechen, Lin Dan, der als einer der besten Badminton-Spieler ever gilt. Was hat den denn so gut gemacht? Was hat den in seinem Spiel ausgezeichnet?
Lin Dan gilt zu Recht als größter Spieler aller Zeiten, weil seine Spielweise auch einzigartig war. Unglaubliche Schnelligkeit, verbunden mit Aggressivität. Ein Linkshänder, sehr unangenehm für den Gegner. Lin Dan hat sein Spiel immer wieder an die neuesten Entwicklungen, Taktiken und Spielweisen im Badminton angepasst, sowie seinen alternden Körper an diese Entwicklung. Also es geht dem späten Lin Dan, wenn man so will, nicht mehr nur um den schnellen Punkt, sondern er kann auch warten. Und das ist eine der entscheidenden Stärken von Lin Dan, nämlich seine mentale Stärke. Im Finale gegen Li Chongwei in Olympia im dritten Satz sieht man, dass er kann eigentlich nicht verlieren. Also er weiß, er wird nicht verlieren. Und diese Rivalität zwischen den beiden hat auch viel zur Popularität des Badminton beigetragen. Lin Dan hatte dann immer große Sponsorenverträge, auch weil er so ein bisschen mit diesem Image des Bad Boys gespielt hat. Er legte sich so ein vergleichbar mit John McEnroe mit den Schiedsrichtern an, pöbelte gegen Trainer und Offizielle auf und auch neben dem Platz.
Ich habe mir vorhin auch das zumindest Ausschnitte von dem Spiel angeguckt, von diesem Olympiaspiel, was Sie gerade erwähnt haben. Das ist unheimlich spannend, sich das anzugucken. Und überhaupt gibt es auf YouTube natürlich ganz viele Schnipsel und Spiele von Lin Dan. Die haben teilweise Millionen Klicks, aber auch andere Badminton-Videos gibt es da. Sehr viele Tutorials und Tricks und Fun-Zeug. Ist das Teil von so einer Art Badminton-Fankultur oder wie sieht die überhaupt aus? In Deutschland weiß man ja so wenig über Fankultur für Badminton.
Das stimmt. Die Fankultur in Deutschland ist wie der Sport auch selber immer noch ein bisschen eine Nische. Aber viele der großen Stars haben, wie Sie sagen, eigene YouTube-Kanäle, gründen Akademien für jüngere Spieler und Spielerinnen, sind auf Instagram aktiv. Über Lin Dans Leben und Karriere ist kürzlich auch ein Comic erschienen mit dem entsprechenden Titel Super Dan. Und darin erfährt man, dass der Wunsch von Lin Dans Mutter eigentlich war, dass der Sohn Konzertpianist sollte. Es kam dann aber anders und ist wahrscheinlich auch besser so gewesen.
Sie sind ja Literaturwissenschaftler an der FU in Berlin und Sie haben sich auch mit Badminton in der Literatur befasst. Was kann man denn sagen? Wie taucht Badminton in der Literatur überhaupt auf?
Also der große Badminton-Roman ist mir bisher leider noch nicht begegnet. Aber Badminton kommt immer wieder als Nebenschauplatz in diversen Romanen, ich würde sagen seit dem 19. Jahrhundert vor. Eine der berühmtesten Badmintonspielerinnen ist Gilberte Swann. Das ist die Jugendliebe von Marcel, dem berühmten Erzähler von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und diese Gilberte spielt bevorzugt im Park der Champs-Élysées, zusammen mit ihm, meist bei gutem Wetter. Und sogar als diese Kameradin sie alleine zurücklässt, spielt Gilberte hochkonzentriert weiter. Im Roman heißt es, sie bleibt unaufhörlich mit Hochschnellen und Fangen beschäftigt, bis eine Erzieherin sie zurückruft. Marcel, der Erzähler, ist unglaublich verliebt und gebannt von Gilberte, aber auch von ihrem Badmintonspiel. Diese Gilberte wird Marcel leider aber niemals zum Mitspielen auffordern und die Liebe des Erzählers zu dieser blonden Badmintonspielerin bleibt unerfüllt. Es gibt auch neuere Badminton-Szenen. Eine davon findet sich in John le Carrés letztem Spionageroman Agent in the Running Field, der auf Deutsch den so leicht despektierlichen Titel Federball trägt. Da gibt es einen älteren Geheimagenten, der amtierender Badminton-Champion ist. Die ganz aktuelle Wiedergängerin von Gilbert Swann findet sich in Life Runs, kurz vor dem Lockdown im März erschienen Roman Allegro Pastel. Und diese Hauptfigur, Tanja Arnheim, spielt begeistert Badminton, ihr Badminton-Outfit und ihre Badminton-Schuhe sogar im Techno-Club. Es lässt sich natürlich im Moment schwer überprüfen, ob das wirklich zum Trend geworden ist.
Also da spielt Badminton dann tatsächlich auch über das Badmintonfeld hinaus eine Rolle irgendwie in den Clubs und im Style dieser Protagonistin. Ist das denn generell vorstellbar in Deutschland? Also dass Badminton tatsächlich noch so populär wird, dass das auch außerhalb der Badminton-Welt in der Popkultur noch eine größere Rolle spielen kann?
Ich würde es mir sehr wünschen und Allegro Pastel wäre ein erster Schritt in diese Richtung. Es fehlt in Deutschland vielleicht so ein bisschen an Stars im Badminton, wie Lynn oder auch Susi Susanti, die große Spielerin aus den frühen 90ern.
Das sagt der Badmintonspieler und vor allem Literaturwissenschaftler von der FU Berlin, Wolfgang Hottner, zu Badminton in der Popkultur, auch in Deutschland, wo das ja am besten auch vielleicht noch ein bisschen dauern kann, bis es so richtig groß wird. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier, Herr Hottner.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der Türkei hat heute ein weiterer Prozess gegen den seit 3 Jahren inhaftierten Intellektuellen und Kulturmäzen Osman Kavala begonnen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte bereits vor 1 Jahr gefordert, Kavala freizulassen. Dieser arbeitete früher auch mit dem Goethe-Institut zusammen. Christian Buttgereit.
Der 63-jährige Kavala sitzt heute seit genau 1144 Tagen in Untersuchungshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis vor den Toren Istanbuls. In einem ersten Prozess wurde er beschuldigt, die Istanbuler Gezi-Park-Proteste 2013 finanziert zu haben. Im Februar wurde er freigesprochen. Statt ihn aus der Untersuchungshaft zu entlassen, präsentierten die Justizbehörden eine neue Anklage. Die Vorwürfe, Umsturzversuch und politische sowie militärische Spionage.
Die Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Walfisch und Henriette Kretz haben das Bundesverdienstkreuz erster Klasse bekommen. Als Zeitzeuginnen engagieren sie sich und vermitteln so die Schrecken des Nationalsozialismus. Lasker-Walfisch gehörte als Cellistin zum sogenannten Mädchenorchester des NS-Konzentrationslagers Auschwitz. Die heute in Antwerpen lebende Kretz überlebte den Holocaust in einem Waisenhaus, nachdem ihre Eltern ermordet worden waren. Für ihr Engagement wurden sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Corona-bedingt schriftlich geehrt. Der britische Schauspieler Jeremy Bullock ist tot. Berühmt wurde er als Darsteller des Boba Fett in den Star-Wars-Filmen. Jetzt ist er im Alter von 75 Jahren gestorben. Bullock verkörperte den wortkargen Einzelgänger und Kopfgeldjäger erstmals 1980 in »Das Imperium schlägt zurück« und ein weiteres Mal 3 Jahre später in »Die Rückkehr der Jedi-Ritter«. Der Brite wirkte auch in James-Bond-Filmen mit, darunter »Der Spion, der mich liebte« und »Octopussy«. Sowie in TV-Serien wie Doctor Who und Robin Hood. Ex-Beatle Paul McCartney warnt vor Falschinformationen von Impfgegnern im Internet. Es habe auch früher schon Impfgegner gegeben, das sei ihre Entscheidung. Aber mit dem Internet griffe das so um sich. Der 78-Jährige sagte gegenüber der BBC, er wolle sich gegen das Coronavirus in jedem Fall impfen lassen und andere dazu ermutigen.
Ja, ich werde das machen und ich will die Leute ermutigen, mitzumachen. Das ist alles sehr ernst. Wenn ich zugelassen werde, bin ich dabei.
Der Künstler befasst sich auch in seinem aktuellen Album mit der Pandemie. In unserer Sendung Tonart wird es nach 16 Uhr hier vorgestellt.
Das Lesen der anderen.
Wir schauen uns heute an, was das Cargo-Magazin zum Jahresende so schreibt. Cargo ist ein Magazin für Film, Medien und Kultur. Die neueste Ausgabe ist jetzt im Dezember erschienen. Das Wort Jahresrückblick, das fehlt in der Ausgabe, glaube ich, komplett. Aber dennoch ist es vielleicht so eine Art Rückblick. Das kann uns der Herausgeber jetzt genau erzählen. Eckhard Knörer. Herzlich willkommen, Herr Knörer.
Hallo.
Elfriede Jelinek hat unter anderem einen Artikel für diese Ausgabe geschrieben, geht um die große Faszination fürs Kino, beschreibt sie fast schon aus einer kindlichen Perspektive. Worum geht es genau in diesem Artikel?
Ja, also ich sage vorhin noch ein kurzes Wort zu Jahresrückblick. Machen wir immer sehr, sehr ausführlich und deswegen machen wir es auch online. Also das ist deswegen nicht im Heft, aber es kommt zum Jahreswechsel in großer Ausführlichkeit.
Das ist gut zu wissen.
Elfriede Jelinek schreibt in einer Kolumne, die wir seit einem Jahr oder so haben, in jedem Heft, in der es um unter dem Titel Provinzkinos unserer Jugendzeit eben um die frühesten Kinoerfahrungen geht. Das mit den Provinzkinos kommt so ein bisschen drauf an. Also Elfriede Jelinek ist in Wien aufgewachsen, also das ist die Hauptstadt. Und da schreiben die Autorinnen und Autoren, meistens sind das gar keine Filmmenschen, sondern eher Literatinnen und Literaten, eben genau über diese frühen Erfahrungen. Und sie schreibt über die ersten Kinobesuche in Wien im 8. Bezirk in ihrer Kindheit.
Und sie beschreibt da auch, dass diese Lieblingskinos, die sie da damals hatte, dass die alle jetzt dicht sind, auch schon lange wahrscheinlich dicht sind. Und da denkt man natürlich auch sofort an dieses verheerende Kinojahr. Auch so eine Art Rückblick eigentlich, aber sie geht da nie explizit drauf ein. Ist das so ein bisschen so eine Kinobestandsaufnahme, ohne dass sie das benennt?
Es ist auf jeden Fall sowas wie eine grundsätzliche Liebeserklärung ans Kino. Ich denke, dass Elfriede Jelinek selbst sehr wenig nur noch ins Kino geht in den letzten Jahren. Man weiß ja, dass sie die Wohnung kaum verlässt. Aber die ungeheure Prägung, die das Kino für sie bedeutet hat, das wird aus diesem Artikel sehr deutlich, der gar nicht so konkret einzelne Filme beschreibt, sondern wirklich, was es heißt, im Dunkeln des Kinos diese großen Bilder in sich eindringen zu spüren.
Ja, ist ein Text, der tatsächlich große Lust macht auf Kino. Wenn man den liest, dann will man da eigentlich unbedingt gleich wieder hingehen. Aber Ihre neue Ausgabe, die macht auch Lust auf Serien gucken. Es gibt 14 Artikel, die Serien des Jahres vorstellen, so eine Art Best-of, auch wenn das nicht so benannt wird. Was gibt's denn da für Serien, die man vielleicht unbedingt erwähnen muss in diesem Jahr?
Ja, es ist deswegen kein Best-of oder wir nennen es nicht so, weil wir selbst, also wir drei Herausgeber, gar nicht behaupten wollen, dass wir noch den Überblick hätten. Also deswegen wenden wir uns auch an Autorinnen und Autoren, damit die aus ihrer Sicht ihre wichtigsten Serien beschreiben und schildern. Ich bin sicher, dass wir vieles gar nicht mitgekriegt haben und sowas wie The Queen's Gambit kommt gar nicht vor, war auch ein bisschen spät jetzt dafür, aber das wird Lücken haben. Die wichtigsten Serien, und das ist aus unserer Sicht schon der Aufmacher der Serienstrecke, den Dietrich Diedrichsen geschrieben hat, über zwei sehr unterschiedliche amerikanische Serien, die eine Devs und die andere The Outsider. The Outsider, eine Serienverfilmung eines Romans von Stephen King. Und die andere Devs spielt im Silicon Valley. Das eine sozusagen ganz vorne in der amerikanischen Gegenwart, das andere geht in die tiefste amerikanische Provinz. Und Dietrich Diedrichsen liest die beiden Serien, die auf den ersten Blick so gar nichts miteinander zu tun haben, als Porträt des gespaltenen Amerika, so könnte man das sagen. Also tiefe Hillbilly-Amerika und das Silicon Valley-Amerika. Und er zeigt, wie sehr das dann doch ein Land ergibt, so ein sehr problematisches Land, aber das über diese beiden Serien analysierbar wird.
Und auch ein sehr heutiger Blick sozusagen auf die USA, worüber wir viel gesprochen haben in diesem Jahr, über das gespaltene Land. Sie haben selber auch einen Artikel geschrieben über die Serie I May Destroy You und Sie schreiben da, dass diese Serie so viele urbane Gegenwart saugt, wie es nur geht. Also auch eine sehr gegenwärtige Serie. Wie Sie sagen, was macht die denn so besonders präsent aktuell?
Also I May Destroy You ist keine amerikanische, sondern eine britische Serie, geschrieben, produziert, teils auch Regie, also in allen Folgen auch Co-Regie gemacht von Michaela Cole, einer schwarzen Londoner Autorin, Regisseurin, die eigentlich zunächst über Theater und Stand-up ins Fernsehen kam und inzwischen sicher Anfang 30 eine der wichtigsten Autorinnen in diesem Bereich nicht nur in Großbritannien ist. Also es ist ein schwarzes Londoner Milieu, es ist queer, es verhandelt all diese Fragen, die brennende Fragen der Gegenwart sind, in Form einer Erzählung. Und das tut es ganz sicher nicht irgendwie pädagogisch, didaktisch, sondern in ständigen Verkomplizierungen. Nichts ist ganz so, wie es auf den ersten Blick scheint. Selbst die Verfehlungen erweisen sich als umkehrbar. Die Sünder sind nicht reine Sünder und auch die Guten sind nicht die reinen Guten. Das betrifft nicht zuletzt die Hauptfigur selbst, die mitten in der Serie anfängt, ihre eigene politische Korrektheit massiv zu übertreiben und das selbst analysiert. Also das macht die Serie wirklich zu einer, mit der man ganz und gar in der Gegenwart steht.
I May Destroy You heißt diese Serie, über die Eckhard Knörer gerade gesprochen hat, und in dem neuen Cargo-Magazin, in der neuen Ausgabe gibt es noch viele andere Serien, die da besprochen werden, nicht unbedingt ein Best-of, aber viele besondere Serien, die in diesem Jahr erschienen sind. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. In genau einer Woche ist Weihnachten, dann gibt es endlich Festessen, endlich wieder einen Eimer voller Chicken Wings von Kentucky Fried Chicken. Wer auf sowas steht, der sollte vielleicht in Japan Weihnachten feiern, weil da ist das tatsächlich so eine Weihnachtstradition, die sich wacker hält, obwohl alles mit einer Werbelüge begonnen hat. Felix Lill weiß mehr dazu.
Frohe Weihnachten, ruft die Frau, als sie zur Tür hereinkommt. Mit rot-weißem Mantel und weißem Rauschebart verkleidet, hebt sie die Hand zum Gruß. Und das kleine Mädchen, dem die Überraschung gilt, hat die Person hinter der Verkleidung sofort erkannt und rennt zu diesem vermeintlichen Weihnachtsmann, der in Wahrheit ihre Mutter sein dürfte. Sofort sucht sie nach dem mitgebrachten Essen. Und die Weihnachtsfrau fragt:
Jetzt musst du erstmal das Essen finden. Noch haben sie Zeit, das Weihnachtspaket zu bestellen.
Am Ende dieses TV-Spots schmatzt die nun um ihren Bart erleichterte Weihnachtsfrau in die Kamera und fragt: Wollen Sie zu Weihnachten nicht auch Kentucky? In ihren Händen hält sie einen fettfrittierten Hähnchenflügel, der unmissverständlich verrät, worum es hier geht. KFC, Kentucky Fried Chicken, die US-amerikanische Fastfood-Kette, gibt sich als Klassiker für das Weihnachtsessen aus. Die Schnellrestaurants in Japan bleiben diesmal wegen der Pandemie zwar geschlossen. Doch die seit Mitte Dezember im japanischen Fernsehen ausgestrahlte Werbung will die Menschen im ostasiatischen Land trotzdem zu dieser vermeintlichen Weihnachtstradition animieren. Im Jahr 2020 werden die großen Pappbecher mit Chicken Wings eben nach Hause geliefert. Junkfood zu Weihnachten? Was soll das für eine Tradition sein? Nun, in Japan ist es seit einigen Jahrzehnten tatsächlich eine. Menüs für Preise von 4.100 bis 5.900 Yen, also 32 bis 47 Euro, werden angeboten. Dabei dreht sich alles um in Pappkartons verpackte Produkte aus vor Fett triefendem Hühnchen. Den Weihnachtstagen am 24. und 25. Dezember verdanken die gut 1.100 KFC-Filialen im Land ein Drittel ihres jährlichen Japan-Geschäfts. Und das seit Jahrzehnten. Ohne offensive Legendenbildung mit Mut zur Lüge hätte das Ganze nie begonnen. Das erinnert an den Getränkekonzern Coca-Cola, der 1931 die Figur des Weihnachtsmannes erfand, um einen Markenbotschafter für seine eigenen Getränke zu haben. Der im Englischen als Santa Claus bekannte Mann mit dem weißen Rauschebart sieht in seiner Farbkombi so aus wie das Logo auf Colaflaschen. Aber die Legende sagt, es habe ihn schon immer gegeben. Und irgendwie glauben das viele Menschen bis heute. In Japan ist so eine kommerziell erfolgreiche Legendenbildung etwas schwieriger. Das kaum religiöse Land hat nur eine kleine christliche Bevölkerung. Der Name Jesus klingt exotisch, Weihnachten ist ein fremdes Fest. Kaum jemandem würde einfallen, für einen in der japanischen Kultur kaum relevanten Anlass aufwendig zu kochen. Das liegt schon daran, dass die Weihnachtstage keine Feiertage sind. So musste Kentucky Fried Chicken mit fremden Traditionen kommen. Als 1970 die erste Japan-Filiale in Nagoya eröffnete, stand der Subunternehmer Takeshi Okawara zunächst kurz vor der Pleite. Die Leute vor Ort verstanden schon das weiß-rote Design des Geschäfts nicht, vermuteten ihren lokalen Traditionen entsprechend einen Friseur- oder Schokoladenladen. Erst als Okawara eines Tages um Weihnachten herum von einem der wenigen katholischen Kindergärten eingeladen wurde, kam die Wende. Das erzählt Okawara in einem Podcast des US-amerikanischen Business Insider.
She is holding a Christmas party for the kids.
Sie wollten eine Weihnachtsfeier für die Kinder organisieren. Ich hatte keine andere Wahl, also habe ich das Weihnachtsmannkostüm angezogen und habe ein Lied erfunden. Kentucky, Weihnachten, Kentucky, frohe Weihnachten, irgendwie so, und habe getanzt. Und die Kinder liebten es.
In Nagoya machte Okawaras Auftritt die Runde. Auch andere Kindergärten fragten ihn an. So kam der Unternehmer auf eine Idee. Warum nicht frittiertes Hühnchen zum typischen Weihnachtsgericht erklären? Auf den Verpackungen ersetzte Okawara das Gesicht des KFC-Gründers Harlan Sanders durch das des Weihnachtsmannes. Und das Geschäft funktionierte bald so gut, dass einige Jahre später der öffentliche Rundfunksender NHK Okawara interviewte. Der fragte ihn, ob man auch in den USA zu Weihnachten Fried Chicken esse. Gegenüber Business Insider gesteht Takeshi Okawara:
Ich wusste natürlich, dass die Leute dort nicht Hühnchen essen, sondern Truthahn. Aber ich habe einfach Ja gesagt. Es war eine Lüge.
Ein bisschen bereue er das noch heute, hat Takeshi Okawara mehrmals zugegeben. Zugleich hat sich seine Legende über ein halbes Jahrhundert gehalten. Auch diesmal dürften sich viele Menschen in Japan, die im Corona-Jahr kaum zu westlichen Weihnachtsmärkten reisen konnten, an diese vermeintliche Tradition halten und sich dann mal wieder ganz vermeintlich traditionell weihnachtlich fühlen.
Schmunzeln über vermeintliche Kentucky Merry Christmas, wobei die vielen Coca-Cola-inspirierten Weihnachtsmänner hier auch nicht unbedingt ernstzunehmender sind. Felix Lill war das mit dieser Chicken Wing-Weihnachtstradition in Japan.